ARD.
Also ich habe ja erlebt, dass ich mit 13 zwangsverheiratet worden bin. Oder meine Eltern waren der Meinung, es ist ja normal. Ich bin jetzt 13 und ich wurde dann verheiratet mit meinem Ex-Schwager. Was heißt Ex-Schwager? Er war der Verlobte von meiner Schwester. Und meine Schwester wollte ihn nicht. Die ist durchgebrannt mit einem anderen. Und dann haben die gemeint, sie müssten mich diesem Mann servieren, damit die Ehre der Familie gerettet wird.
Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen, der Podcast aus der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe. Mein Name ist Fabian Töpel und mit mir im Studio ist heute mein Kollege aus der Rechtsredaktion, Christoph Kehlbach. Hallo.
Hallo Fabian, grüß dich.
Christoph, das war ja mal ein krasser O-Ton, den wir gerade am Anfang gehört haben. Woher stammt der?
Der O-Ton stammt von Cennet Krishak, einer türkischstämmigen Frau, die in der Nähe von Stuttgart lebt und die, das haben wir eben gehört, als 13-jähriges Mädchen verheiratet wurde mit einem Mann, der 12 Jahre älter war als sie.
Und um dieses Thema soll es auch heute gehen, Kinderehen oder auch Frühehen. Da gab es ja im März eine wichtige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, oder Christoph?
Genau das gab es und darüber sprechen wir auch gleich genauer, auch mit ExpertInnen zu diesem Thema. Diese Entscheidung, dieser Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, der, das muss man dazu sagen, betraf ausdrücklich aber nicht den Fall von Cennet Krishak, sondern einen anderen. Wir haben damals für die Tagesschau berichtet und haben in diesem Zusammenhang natürlich auch versucht, diesen Originalfall irgendwie vors Mikrofon zu bekommen, aber das hat nicht geklappt, wie es manchmal ist leider beim Journalismus. Da wollte in dem Fall halt niemand mit uns sprechen, aber wir haben uns gedacht, eben für diesen Podcast heute, da wollen wir doch auf jeden Fall auch mal die Stimme einer Betroffenen hören und das ist eben Frau Krishak, die ihre Geschichte schon länger auch öffentlich gemacht hat. Und im März hat sie dann dem SWR dann nochmal ein Interview gegeben. Und aus dem haben wir dann diesen O-Ton rausgenommen. Sie hat in dem Interview auch noch erzählt, wie es ihr dann erging nach dieser Eheschließung, dass sie sehr schnell schwanger wurde, mit 14 Jahren dann Mutter geworden ist. Das Leben, das sie geführt hat, dann nach dieser Zwangsheirat, das war für sie kein glückliches und das Ganze wurde dann tatsächlich auch noch richtig dramatisch.
Ich habe ja mehrere Suizidversuche, also wirklich mehrere, 5, 6, ich weiß es nicht. Dann gab es eine Zeit, wo ich Antidepressiva nehmen musste, die mir Spritzen gegeben haben zur Beruhigung. Und irgendwann habe ich gemerkt, es geht gar nicht. Zum Schluss war es so, dass sie mich in die Psychiatrie einweisen wollte. Und das war der ausschlaggebende Punkt, dass der Leiter von der Psychiatrie ein älterer türkischer Herr war. Also ein Psychiater und mit mir eine Stunde gesprochen hat und hat gesagt, sie sind völlig in Ordnung. Und ihr Mann braucht Therapie. Und hat gesagt, lassen Sie sich von niemandem was erzählen. Und der hat mich so ermutigt, dass ich ab dem Zeitpunkt gesagt habe, okay, ich will das Leben nicht mehr so. Und ich war bereit, auch dafür zu sterben. Entweder lassen Sie mich jetzt gehen, meiner Familie und meinem Ex-Mann. Aber ich möchte keine Sekunde mehr hier dieses Leben machen. Und ja, damals war so, dass nur die älteren Herren, also die Damen waren nicht da, alle Männer sind gekommen, die von der Familie, die Großen, und haben sich dann versucht, uns irgendwie wieder zusammen. Da habe ich gesagt, nee, hier ist die Waffe, ihr könnt mich entschießen oder ihr lässt mich gehen. Nee, eine dritte Alternative gibt es nicht. Es gab es für mich auch nicht. Ich wollte einfach nicht mehr. Ich hatte auch keine Angst mehr. Es war mir egal, ob ich ausgestoßen werde, ob ich, weil irgendwann, wenn die Leidenschaft größer ist als die Angst, die Leidenschaft nach Freiheit, die Sehnsucht nach einem Leben, dann spielt die Angst keine Rolle mehr. Wenn sie bereit sind zu sterben, dann haben sie nichts mehr zu verlieren. Das war der Augenblick.
Puh, das ist ja eine krasse Situation, aber sie kam dann raus und führt heute als erwachsene Frau ein ganz anderes Leben. Sie hat freiwillig dann einen anderen Mann geheiratet, ist nochmal Mutter geworden, hat Karriere gemacht. Das Ganze nahm also dann ein gutes Ende. Aber kommen wir jetzt mal zurück zum Bundesverfassungsgericht. Worum ging es denn da im März?
Da ging es um das Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen. Also das, was Frau Krischak da erlebt hat, war und ist nach deutschem Recht nicht möglich, mit 13 Jahren eine Ehe einzugehen, aber in anderen Ländern eben durchaus schon, etwa nach dem Scharia-Recht. Und im Jahr 2017 hat der Gesetzgeber in Deutschland auf Betreiben der Großen Koalition ein Gesetz beschlossen, das Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen. Diese Debatte um dieses Thema kam infolge der Flüchtlingskrise von 2015 auf. Wir erinnern uns, damals kamen viele Menschen etwa aus dem kriegsgebeutelten Syrien nach Deutschland. Die Debatte um Flüchtlinge wurde dann sehr erhitzt geführt und es ging dann irgendwann eben auch um das Thema Kinderehen oder Frühehen. Und das war dann eben plötzlich ein Thema. 2017 stand dann noch dazu die Bundestagswahl an und in dieser Gemengelage hat dann der Gesetzgeber entschieden, dass Ehen, bei denen einer der Ehepartner, in der Praxis ist das meist die Frau, unter 16 Jahren alt ist, bei Eheschließung und die dann nach ausländischem Recht, also zum Beispiel nach Scharia-Recht, eigentlich wirksam geschlossen wurden, die sind in Deutschland pauschal unwirksam. Eine Nichtigkeit besteht also allein dadurch, dass eine dieser Personen, wie gesagt, in der Praxis in der Regel die Frau, jünger als 16 Jahre alt ist. Und es muss da auch keine Einzelfallprüfung geben, wo man sagt, wir schauen uns den konkreten Fall genau an. Der Gesetzgeber hat das eben in diesem Gesetz ganz klar geregelt. Das soll nicht sein in Deutschland.
Aber das Gesetz kam zur Überprüfung ans Bundesverfassungsgericht, weil der BGH über einen Fall eines syrischen Paares, also da war die Ehefrau 14 bei der Hochzeit, genau, entscheiden musste. Und damals wurde dann dieses neue Gesetz angewandt. Die BGH-RichterInnen hielten das aber für verfassungswidrig, weil das Gesetz eben keine Einzelfallprüfung vorsehe. Und das sei dann ein Verstoß gegen Artikel 6 des Grundgesetzes, oder?
Genau so war es und sie haben dann aber eben dieses Gesetz auch nicht gleich anwenden wollen, eben weil sie diese Zweifel hatten, was diesen Fall betrifft und haben gesagt, bevor wir jetzt hier als Revisionsinstanz dieses Verfahren über dieses syrische Ehepaar entscheiden, legen wir das Gesetz dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vor. Es ging also einen Kilometer von der Herrenstraße in Karlsruhe zum Schlossbezirk in Karlsruhe, vom BGH zum Bundesverfassungsgericht. Und die VerfassungsrichterInnen sehen es tatsächlich anders als ihre Kolleginnen am BGH. Die haben zwar gesagt, dass das Gesetz so nicht geht und so gegen das Grundgesetz verstößt und nachgebessert werden muss. Aber, und das ist ein sehr großes Aber, nicht weil es irgendwie an einer Einzelfallprüfung fehle, sondern aus anderen Gründen. Das Verfassungsgericht sagt, der Gesetzgeber ist grundsätzlich befugt, die inländische Wirksamkeit von im Ausland wirksam geschlossenen Ehen, also genau dieser Fall, über den wir gesprochen haben, von einem Mindestalter der Beteiligten abhängig zu machen. Und es ist dem Gesetzgeber auch nicht verwehrt, bei Unterschreiten dieses Alters im Zeitpunkt der Eheschließung dann ohne Einzelfallprüfung die Nichtigkeit der Ehe anzuordnen. Also das, was der große Streitpunkt war, damit hat das Bundesverfassungsgericht keine Probleme. Das Verfassungsgericht sagt aber lediglich, das Gesetz selbst regelt zu wenig, was dann passiert nach dieser Nichtigkeit, etwa in Sachen Unterhalt oder was ist, wenn die beiden, das Ehepaar, älter ist und die Ehe dann fortgeführt werden soll, müssen die dann nochmal heiraten oder kann man dann gewissermaßen zurückfallen auf die eigentlich ursprünglich mal geschlossene Ehe? Was genau passiert das? Das waren so die wesentlichen Kritikpunkte. Und über diesen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts habe ich nochmal mit einem Experten gesprochen, Professor Philipp Reuß vom Deutschen Familiengerichtstag.
Das Problem der bestehenden Regelung war letztlich, dass der Gesetzgeber nicht berücksichtigt hat, dass es doch Fälle geben kann, in denen die Nichtigkeit der Ehe, der geschlossenen Ehe für den minderjährigen Ehegatten zu unverhältnismäßigen Härten führt, insbesondere mit Blick auf die Eheschließungsfreiheit. Das bedeutet ganz konkret, dass beispielsweise Folgerechte wie vermögensrechtliche Absicherungen durch beispielsweise Zugewinnausgleichsregelungen, durch Erbrechte, durch Unterhaltsregelungen mit berücksichtigt werden müssen. Denn der minderjährige Ehegatte hat ja einen Schutz, den der aus der Ehe folgt und den würde man völlig über Bord werfen mit so einer pauschalen Regelung.
Ja, Christoph, dann lass uns noch mal tiefer reingehen in das Thema und mit zwei ExpertInnen sprechen, die auch vom Bundesverfassungsgericht zu diesem Thema gehört wurden und uns jetzt aus Hamburg zugeschaltet sind.
Genau so ist es. Wir schalten nach Hamburg zum Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht. Dort sind uns zwei ProfessorInnen zugeschaltet. Zunächst begrüßen wir Sie, Frau Najma Yassari. Sie sind Leiterin der Forschungsgruppe Das Recht Gottes im Wandel, Rechtsvergleichungen im Familien- und Erbrecht islamischer Länder, außerdem Professorin an der Universität Hamburg. Hallo, Frau Yassari.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen, hallo. Und bei Ihnen, tatsächlich glaube ich auch im selben Raum, sitzt Professor Ralf Michiels. Er ist der Direktor am Max-Planck-Institut, außerdem Professor für globales Recht an der Queen Mary University in London und Professor ebenfalls an der Universität Hamburg. Hallo, Herr Michiels.
Ja, hallo. Schön, dabei zu sein.
Schön, dass Sie da sind. Wir begrüßen Sie. Ganz vorneweg mal ein Punkt. Wir haben jetzt mehrfach den Begriff schon Kinderehen gehört. In Ihren Publikationen sprechen Sie von Frühehen. Warum ist das ein Unterschied und warum ist Ihnen dieser Unterschied wichtig?
Ja, wir haben das überlegt am Anfang. Es wird viel diskutiert, das Phänomen unter dem Titel Kinderehe. Der Begriff ist einerseits häufig nicht ganz zutreffend, je nachdem, was man unter Kind versteht. Es geht ja häufig um die Eheschließungen von 16-Jährigen, 17-Jährigen, die man normalerweise als jugendliche Heranwachsende bezeichnen würde und nicht als Kinder. Im Recht wird Kind jeweils unterschiedlich definiert. Und zwar wichtig, einen möglichst neutralen, nicht juristisch vorgeprägten Begriff zu nehmen. Und deshalb haben wir gesagt, das Phänomen betrifft weder die Kinderehe noch, wie es manchmal heißt, die Minderjährigen-Ehe, weil die Minderjährigkeit ja auch rechtlich definiert ist, sondern die Frühehe als ein soziologisches Phänomen, Menschen, die einfach sehr früh heiraten.
Ihre Forschungsarbeit hat ja auch hier in Karlsruhe bei der Entscheidungsfindung des Bundesverfassungsgerichts eine Rolle gespielt. Wie kam das überhaupt zustande und ja, welche Rolle hat das gespielt?
Also wir haben im Dezember 2019 eine Anfrage vom Bundesverfassungsgericht erhalten, uns zu bestimmten Fragen zu verhalten und ihnen eine Stellungnahme zu schicken. Und wir haben dann im Team darüber gesprochen, was wir hier leisten können und welche Informationen wir dem Bundesverfassungsgericht zukommen lassen können. Und unsere Kernkompetenz hier ist insbesondere die Privatrechtsvergleichung. Und die Frühehe ist ja ein Phänomen, das nicht gestern aufgetaucht ist und auch nicht morgen gelöst werden soll, sondern es ist ein globales, leider ein sehr altes Phänomen. Und deswegen war es uns wichtig, einmal in die Welt reinzuschauen und zu schauen, wann passiert das, wieso passiert sowas, was ist eigentlich der ökonomische, der soziale, der politische Kontext, in dem Frühehen entstehen. Und das eben, soweit es ging, mit unseren Länderreferenten und Länderreferentinnen aufzuarbeiten.
Und könnten Sie uns diese Fragen, die Sie gerade aufgeworfen haben, natürlich in aller gebotenen Kürze kurz umfassen? Sie sagen ja völlig zu Recht, ein altes Phänomen, das es schon lange gibt. Wie ist das mit der Frühehe im internationalen Vergleich? Kann man das zusammenfassen? Wir in Deutschland, so war mein Eindruck, haben da ein Gesetz gemacht, irgendwie, wir kennen das so nicht und der Gesetzgeber hat da jetzt eine Grenze gezogen, die es im Ausland ja so eigentlich nicht gibt.
Also es gibt sie schon im Ausland, aber es gibt sie in der sozialen Realität eben sehr viel weniger. Wir haben in Europa seit vielen Jahrhunderten eine Tendenz, die nennt sich manchmal das European Marriage Pattern oder Western European Marriage Pattern, wo relativ spät geheiratet wird. Das ist aus verschiedenen Gründen historisch eine europäische Spezialität, dass man relativ spät heiratet. In großen Teilen des Rest der Welt wurde lange Zeit immer früh geheiratet, wird auch immer noch früh geheiratet.
Und früh, wenn ich kurz einhaken darf, früh heißt in diesem Zusammenhang tatsächlich schon im jugendlichen Alter und teilweise im Kindesalter auch?
Es bedeutet, dass man die Ehemündigkeit nicht an einem bestimmten Alter festgemacht hat, wie man das heute in den modernen Rechten tut, sondern die Kriterien waren solche der Reife, einerseits der körperlichen Reife, andererseits der geistigen Reife. Und an diesen Kriterien wurde dann die Ehemündigkeit gebunden. Und das ist auch weltweit ursprünglich die Idee gewesen, wann ist jemand bereit, eine Ehe zu schließen. Und das beinhaltet zum einen eben die körperliche Reife, das ist die Geschlechtsreife, und auf der anderen Seite eben die Einsicht in die Folgen einer Ehe. Und das kann ganz unterschiedlich sein.
Das spricht ja sehr dafür, dass man tatsächlich die Ehemündigkeit in einer gewissen Einzelfallprüfung jeweils bestimmt. Ein Gesetz, das jetzt bundesweit beispielsweise für alle gelten soll, ist ja genau etwas anderes. Also das ist ja auch ein Widerspruch. Sagen Sie, ist das schon vielleicht einer der Knackpunkte, die ein bisschen problematisch sind in diesem Thema?
Also man muss trennen, glaube ich. Es spricht schon was dafür, gerade im Rahmen des deutschen Rechts zu sagen, wir haben bestimmte formale Altersgrenzen. Also die Reform des deutschen Rechts zu sagen, das Mindestalter ist 18 Jahre und es gibt auch keine Dispensmöglichkeit, das entspricht auch der sozialen Realität. Die allermeisten in Deutschland wollen und müssen auch nicht vorher heiraten. Das kann man auch gut machen. Im internationalen Privatrecht, also bei der Behandlung von Ehen, die im Ausland geschlossen wurden oder durch Ausländer geschlossen wurden oder sogar beides, da ist es eben traditionell so, dass wir das ausländische Recht anwenden, dass wir also diese Fragen dem ausländischen Recht überlassen. Und das heißt eben bei einer Ehe von Syrern, die in Syrien geheiratet haben, dass wir da das syrische Recht anwenden und darüber dann eben islamisches Recht. Da kommt es eben zu solchen jüngeren Ehen, die dann jedenfalls erlaubt sind. Und dann ist die Frage für uns in Deutschland, wie gehen wir damit um? Normalerweise nach dem traditionellen Recht wären solche Ehen wirksam. Und dann war es früher so, dass man in der Einzelfallprüfung gesagt hat, wenn das jetzt zu Ergebnissen führt, die mit Kernwerten des deutschen Rechts nicht vereinbar sind, dann im Einzelfall wird diese Ehe eben für unwirksam gehalten. Da kommt sozusagen nochmal in der Prüfung des ausländischen Rechts in seiner Anwendung die Einzelfallprüfung dazu. So war es jedenfalls bis zur Gesetzesreform. Aber es ist in unterschiedlichen Rechtsordnungen und Kulturen anders. Wir haben eine eher formale Rechtsordnung in vielerlei Hinsicht. In Deutschland, da haben wir eben feste Altersgrenzen und das funktioniert hier ganz gut. Und in anderen Bereichen, in anderen Gesellschaften wird das eben anders geregelt.
Sind Sie denn jetzt einverstanden mit dem, was das Bundesverfassungsgericht aus Ihren Ergebnissen gemacht hat?
Also es gibt unterschiedliche Perspektiven auf dieses Urteil. Als Privatrechtlerin finde ich nach wie vor das Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen als ein schlechtes Gesetz, weil es nicht die Bedürfnisse der Beteiligten adäquat aufnimmt. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist eben, ob dieses Gesetz verfassungswidrig ist oder nicht.
Wir haben uns ja zurückgehalten mit Aussagen zur Verfassungswidrigkeit. Das ist ja nicht unsere Kernkompetenz. Ich würde sagen, wir sind froh, dass das Gericht erkannt hat, dass die sehr harte Regelung des deutschen Gesetzgebers, nämlich diese vor dem 16. Lebensjahr geschlossenen Ehen schlicht für unwirksam zu erklären, als ob da nichts geschehen wäre, zu sagen, diese Härte ist nicht nötig, denn wir sehen in anderen Rechtsordnungen, auch europäischen Rechtsordnungen, dass man damit anders umgehen kann. Damit sind wir ganz froh. Wir sind nicht so froh tatsächlich damit, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, es braucht keine Einzelfallprüfung, weil wir glauben, wie Najma das eben gesagt hat, dass das adäquat wäre. Wir sind auch nicht so froh eigentlich, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, das Ziel des Gesetzgebers, da eine öffentliche Ächtung mit dem Gesetz zu machen, das sei ein legitimes Ziel. Denn es ist ganz problematisch zu sagen, wir machen ein Gesetz, das tatsächlich reale Menschen betrifft und machen das, um eine Symbolwirkung zu erzeugen, anstatt uns um diese realen Menschen zu kümmern, die davon betroffen werden. Das finde ich unglücklich, finde ich allgemein unglücklich beim Recht und insbesondere im internationalen Privatrecht, wo wir also ausländisches Recht für unwirksam oder für unanwendbar erklären, im Sinne einer Symbolwirkung, das finde ich sehr unglücklich. Man muss, wenn man die Frühehe bekämpfen will, muss man es anders machen als in dieser Form.
Wie würden Sie sich denn eine Einzelfallprüfung vorstellen? Wie sollte das am besten ablaufen? Ist nicht dann auch noch immer der Einfluss von Eltern oder den Familien halt allgemein dann noch da? Also wie kann ich mir das vorstellen im Idealfall?
Also es reicht ja, wenn wir erstmal uns anschauen, was die Gerichte bislang gemacht haben. Es ist ja nicht, wie gesagt, das alte Phänomen der Frühehe ist in deutschen Gerichten seit vielen Jahrzehnten schon vorgekommen und die Gerichte mussten sich damit auseinandersetzen. Und bei einer ausländischen Ehe, wenn also die Ehe im Ausland oder von Ausländern geschlossen und nach diesem Recht auch wirksam war, musste sich das Gericht überlegen, ob im Ergebnis es erträglich sei, dass diese Ehe auch im deutschen Rechtsraum Wirksamkeit entfaltet. Und da haben die Gerichte Kriterien entwickelt. Zum einen haben sie geschaut, ob die Personen, die diese Ehe geschlossen haben, einsichtsfähig waren in die Folgen einer Ehe. Sie haben überprüft, ob die Verhältnismäßigkeit zwischen der Bewahrung dieser Ehe und der Unwirksamkeitserklärung dieser Ehe, ob es Kinder gab schon in dieser Ehe, ob sich letztlich dieses Ehepaar weiterhin verheiratet sein wollte. Also die Wünsche der Ehegatten wurde da berücksichtigt. Und entgegen der Erzählungen, dass das Phänomen sehr häufig vorkommt in Deutschland, ist es so, dass die Gerichte durchaus in der Lage waren, diese Einzelfallbetrachtung für diese Fälle anzuwenden und zu einem Ergebnis zu kommen, dass die Bedürfnisse der Beteiligten an der Ehe oder die Bedürfnisse der Beteiligten aus dieser Ehe rauszugehen und das Wächteramt des Staates darauf zu achten, dass bestimmte Beziehungen in Deutschland eben keine Wirksamkeit zugeeignet wird, gewahrt wird. Also es war möglich, durch diese Formeln, die diese Gerichte im Laufe der Jahrzehnte entwickelt haben, diese Einzelfallbetrachtung zu machen. Und insbesondere die Idee, dass Menschen, die zu jung oder sehr früh verheiratet werden oder heiraten, ihre Autonomie dadurch entzogen wurde, konnte in einer Einzelfallbetrachtung ihnen wiedergegeben werden. Das heißt, sie hatten eine Stimme, selbst wenn sie keine Stimme gehabt hätten oder eine leise Stimme oder eine junge Stimme bei der Eheschließung, hatten sie nun eine Stimme darin, diese Ehe fortführen zu wollen oder eben zu sagen, tatsächlich, ich möchte aus dieser Ehe raus. Und diese Autonomie ist ihnen jetzt natürlich durch dieses Gesetz genommen worden. Und diese Autonomie wird ihnen auch genommen, wenn das Verfassungsgericht sagt, dass der Staat das Recht hat, ihnen diese Autonomie dadurch zu nehmen, dass es pauschal diese Ehen für unwirksam erklärt.
Dann sagen Sie, Frau Yassari, dass diese Einzelfallprüfung, wie sie die Gerichte halt zuvor gemacht haben und machen konnten, eben auch dazu geeignet war, zum Beispiel Zwangsehen, die es ja evident auch gibt und die man ja evident nicht will, wo eben wirklich Minderjährige gegen ihren Willen oder ohne überhaupt zu wissen, was da passiert, verheiratet werden durch äußeren Druck, dass solche Zwangsehen dadurch dann gewissermaßen herausgefiltert werden sollten. Also das sollte ja unter keinem Umstand hier Bestand haben können, oder?
Es ist ja so, es geht ja um Ehen, die wirksam im Ausland geschlossen worden sind. Und es gibt sehr wenige Rechtsordnungen, in denen unter Zwang Ehen geschlossen werden. In den allermeisten Rechtsordnungen dieser Welt ist die Ehe immer noch ein Vertrag, der durch die übereinstimmenden Willenserklärungen von Personen zustande kommt. Das heißt, wenn wir schon im ausländischen Recht festgestellt haben, dass diese Ehe nach ausländischem Recht unter Zwang geschlossen wurde, dann war diese Ehe ja sowieso nicht wirksam. Wir sprechen also von Ehen, die im Ausland wirksam geschlossen worden sind. Und die Annahme ist ja, da wir von einem Ehealter von 18 ausgehen, dass Personen, die unter 18 sind, im Grunde gar nicht in der Lage sind, unbefangen und selbstbestimmt eine Ehe zu schließen.
So hier in Deutschland jetzt die Rechtslage, ne?
Also genau. Unter 18, ja. In Deutschland hatten wir ja davor die Rechtslage, dass Personen, die zwischen 16 und 18 sind, ebenfalls mit einem Dispens des Gerichts die Ehe schließen durften, wenn der andere Ehegatte volljährig war. Da prüfte das Gericht eben, ob die minderjährige Person eben diese ganzen Kriterien, die ich vorhin genannt hatte, also Einsichtsfähigkeit und die Folgen und der freie Wille gegeben war.
Man muss ganz klar sehen, Frühehe und Zwangsehe ist nicht das Gleiche. Ja. Es gibt viele Frühehen, die freiwillig geschlossen wurden und keine Zwangsehen sind. Und es gibt andererseits Zwangsehen, die auch nach dem 18. Lebensjahr geschlossen werden. Das sind unterschiedliche Phänomene. Die Zwangsehe ist grundsätzlich nicht akzeptabel. Aber wenn Sie sehen, das Bundesverfassungsgericht definiert ja, was die geschützte Ehe ist. Es sagt, eine im Grundsatz auf Dauer angelegte, auf freiem Entschluss beruhende, gleichberechtigte und autonom ausgestaltete Lebensgemeinschaft. Das heißt, der freie Entschluss ist Notwendigkeit für den verfassungsmäßigen Schutz. Die Zwangsehe ist nicht geschützt. Aber der freie Entschluss andererseits kann auch vor dem 18. Lebensjahr schon entstehen. Und wo der entsteht, ist prima facie, erstmal fällt auch die Frühehe eben unter den Schutzbereich. Und diese Vermengung, diese Idee zu sagen, jede Ehe, die vor dem 18. Lebensjahr geschlossen wurde, ist automatisch eine Zwangsehe oder ist wahrscheinlich eine Zwangsehe, die leugnet eben genau, was Najma eben gesagt hat, die leugnet, dass diese Menschen Agency haben. Dass auch 16-Jährige, auch 15-Jährige durchaus frei entscheiden können, ob sie eine Ehe schließen wollen oder nicht. Ob wir dies dann anerkennen, ist eine zweite Frage. Aber denen zu sagen, ihr wart notwendig unter Zwang in eurer Entscheidung, wird denen in ihrer Identität einfach nicht gerecht.
Wie haben Sie denn die Genese, das Zustandekommen dieses Gesetzes zur Bekämpfung von Kinderehen, so heißt es ja auch, wie haben Sie denn dieses Zustandekommen beobachtet? Wir waren ja in einer zeitlichen Phase nach der großen Flüchtlingskrise 2015, nach den großen Flüchtlingsbewegungen, wo eben auch viele Menschen nach Deutschland gekommen sind aus dem Ausland. Und wir waren vor einer anstehenden Bundestagswahl. Glauben Sie, dass das auch wirklich eine massive Rolle gespielt hat, dass man da dieses Gesetz eben so gemacht hat, um gewissermaßen auch nach außen hin ein Zeichen zu setzen?
Also ich glaube, so wie Sie es geschildert haben, ist die Antwort auf diese Frage relativ klar. Ich kann Ihnen aus unserer Sicht berichten, dass wir im Frühsommer 2017 in unterschiedlichen Ministerien der Länder angefragt wurden, ob wir in einem Bund-Länder-Gremium mitwirken wollten und diesen Entwurf, der aus Bayern kam, mitgestalten wollen. Und während wir noch unsere Einwilligung dazu geben wollten und die Formalien klären wollten, ist dieses Gesetz dann durch Bundesrat und Bundestag geführt worden und hat natürlich was mit den politischen Umständen zu tun, wie jedes Gesetz auch einen politischen Kontext hat. Und ich denke schon, dass da eine bestimmte Richtung verfolgt wurde.
Wie würde es denn jetzt weitergehen? Also glauben Sie, dass die Politik dieses Thema jetzt nochmal groß aufgreifen wird oder ist es jetzt ein bisschen verbrannt? Also oder was würden Sie sich wünschen überhaupt, wie es jetzt weitergehen würde?
Also die Politik muss das Thema ja aufgreifen. Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber eine Übergangsfrist gegeben. Das ist eigentlich ungewöhnlich nachsichtig, wenn man so will. Aber nach der Übergangsfrist, ich glaube 2024, muss der Gesetzgeber eben eine neue Regelung finden, die eben auch die Interessen der Minderjährigen angemessen schützt. Der Gesetzgeber kann jetzt, wenn man will, eine kleine Lösung oder eine große Lösung oder eine ganz große Lösung machen. Die kleine Lösung wäre eben zu sagen, wir nehmen nur das, was jetzt das Bundesverfassungsgericht hier wirklich bemängelt hat, nämlich insbesondere die Fragen der Rechtsfolgen der unwirksamen Ehe, wo die Minderjährigen geschützt werden müssen, und die Frage der Bestätigungsmöglichkeit, dass es also den Minderjährigen nach Erreichen des 18. Lebensjahres möglich sein soll, an der Ehe festzuhalten, und macht eine Minimallösung, wenn man will. Der Gesetzgeber könnte sagen, das hat nicht geklappt mit der Reform 2017, wir gehen wieder zurück in die Situation, die wir vorher hatten ungefähr, wir machen das also wieder über diese Einzelfallprüfung. Oder der Gesetzgeber kann, und das ist auch in der Diskussion, sagen, wir schauen uns insgesamt das internationale Eherecht nochmal an. Wir haben also im Deutschen Rat für internationales Privatrecht, das ist ein Beratungsgremium von Wissenschaftlern für die Gesetzgebung, einen Vorschlag, der sagt, wir bemessen die Wirksamkeit von Ehen grundsätzlich erstmal nach dem Ort, wo sie geschlossen worden sind. Also eine in Syrien geschlossene Ehe, wenn die in Syrien wirksam ist, ist erstmal wirksam für uns. Und dann im zweiten Schritt schauen wir uns an, ob die eben im Einzelfall mit den Grundsätzen des deutschen Rechts nicht vereinbar ist. Das ginge sozusagen über diese Regelung der Frühehe hinaus und würde insgesamt stärker dazu führen, zu sagen, wenn eine Ehe im Ausland wirksam geschlossen wurde, dann gehen wir prima facie erstmal davon aus, dass sie wirksam ist und müssen dann schauen, ob es Gründe gibt, davon abzuweichen. Das sind im Grunde die drei Optionen, die der Gesetzgeber hat. Ob er so eine große Reform schaffen kann in der Frist, die ihm gesetzt ist, das ist vielleicht zweifelhaft. Aber das wäre durchaus eine Gelegenheit, sich umfassender zu überlegen, wie gehen wir mit ausländischen Ehen und eben auch der Pluralität von gesellschaftlichen Modellen von Ehe um, ohne dabei natürlich den Schutz von Minderjährigen zu vernachlässigen, ohne in einen Kulturrelativismus dazu verfallen.
Und haben Sie eine präferierte Lösung?
Ich würde mich freuen, wenn das grundsätzlich angedacht würde. Wir haben da eben, eine Kollegin Frau Köster-Waldchen hat da einen sehr schönen Entwurf dazu geschrieben und auch entwickelt, wie man das neu regeln könnte. Ich würde mich freuen, wenn das als Anlass genommen würde, das umfassender anzugehen. Aber wie gesagt, man muss sehen, was da dabei rauskommt.
Was wir uns auf jeden Fall wünschen, ist, dass solche Gesetze auch enger verknüpft werden mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und deshalb freut es uns, dass das Bundesministerium der Justiz gleich am nächsten Tag, als der Beschluss veröffentlicht wurde, uns gebeten hat, dass wir unser Buch, die Frühe im Recht, Ihnen übermitteln, sodass Sie daraus was lernen können.
Das heißt auch, Ihre Erkenntnisse werden auch jetzt im weiteren Fortgang der Nachbesserungen dann eine Rolle spielen. Das ist doch
Inshallah.
Das ist doch gut zu hören. Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Viele Grüße nach Hamburg, Frau Professorin Yassari, Herr Professor Michiels. Es war sehr interessant, mit Ihnen zu sprechen. Schönen Dank für Ihren Beitrag zu dieser Sendung.
Danke. Danke.
Herzlichen Dank und Gruß zurück nach Karlsruhe.
Auf Wiedersehen.
Danke, tschüss.
So, Christoph, dann würde ich jetzt nochmal zum Schluss einfach mal fragen, wie siehst du das denn jetzt eigentlich? Also so, was ist da dein Rechtsgefühl?
Ja, es ist schwierig tatsächlich bei diesem Thema. Also ich verstehe diese Argumente, die wir jetzt gehört haben, auch gerade im Interview alle, und das erschließt sich mir auch sehr, sehr komplett. Aber ich habe immer noch diesen O-Ton, dieses Statement vom Beginn unseres Podcasts im Kopf von Frau Krischak, wie das halt für sie als 13-Jährige war und wie sehr sie da in eine Mühle geraten ist, aus der man natürlich überhaupt nicht rauskommt als 13-jähriges Mädchen. Ich finde tatsächlich unterm Strich diesen Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes in Ordnung und gut, dass man eben sagt, wir müssen einerseits uns schon drum kümmern, dass diese Folgefragen irgendwie beantwortet werden. Wie ist das mit dem Unterhalt? Wie ist das mit diesen ganzen Rechtsfolgen, die aus einer Ehe auch resultieren, wenn man auf einmal die Ehe da gewissermaßen den Leuten in Anführungszeichen wegnimmt? Aber zu sagen, wir wollen nicht Ehen anerkennen, die eben genau sowas möglich machen, wie wir es zu Beginn gehört haben, das finde ich schon eine richtige Entscheidung. Und insofern ist dann unterm Strich, denke ich, auch der Beschluss sehr gut zu sagen, das Gesetz im Prinzip bleibt so, es muss aber nachgebessert werden. Ich bin sehr gespannt, wie der Gesetzgeber reagiert. Es gibt auch Verbände, zum Beispiel Terre de Femme, die noch fordern, dass irgendwie das Jugendamt immer eingeschaltet werden muss in solchen Fällen. Vielleicht denkt der Gesetzgeber ja ganz grundsätzlich darüber nochmal nach. Aber so diese Grundausrichtung und auch diesen Beschluss, mit dem kann man, glaube ich, sehr gut leben.
Ja, wir sind gespannt, wie das jetzt gesetzgeberisch weitergeht. Zum Schluss wollen wir dann nochmal wieder einen Podcast-Tipp für euch präsentieren. Und zwar geht es um die Geheimdienste. Da sind wir ja hier in Karlsruhe auch mit befasst und da hören wir doch mal kurz rein.
Hi, ich bin Eva-Maria Lemke und ich hab was für euch. Den Podcast Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Ihr ahnt's, es geht um Spione, es geht um Doppelagenten, aber auch um Beamte mit der Lizenz zum Abheften. Ja, die deutschen Geheimdienste, die sind nicht wirklich Bond, aber auch nicht nur Behörde. Und manchmal geht bei ihnen auch richtig was schief. Vergessene Informanten, vergeigte Operationen, verbaselte Geheimdokumente. Alles, worüber sie lieber nicht reden würden, erzählen wir in Dark Matters mit den Experten der ARD. Ab dem 15. März gibt's jeden Mittwoch eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste.
Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Da ist ja auch unter anderem unser Kollege Holger Schmidt dabei, Terrorismusexperte in der ARD. Also das können wir sehr empfehlen und das war's dann auch für diese Woche. Danke Christoph fürs Mitmachen.
Sehr, sehr gerne.
Ja, und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns doch bitte eine E-Mail an justizreporterinnen@swr.de. Wir freuen uns dann natürlich immer über Lob, aber auch über Kritik und Themenvorschläge. Und das war's dann auch für diese Woche. Wir sagen Tschüss und bis bald.
Ciao.